Seit Juni 2021 unterstützt Apple Music Dolby Atmos. Vielleicht ein kleiner Schritt für Apple, aber ein großer für die Menschheit. Das sehen zumindest viele der großen Sänger bzw. Bands so, denn mittlerweile produzieren The Weeknd, Lady Gaga, Taylor Swift und viele mehr ihre Songs tatsächlich in Dolby Atmos. Mein Name ist Thomas Foster und unser heutiger Gast hat wahrscheinlich so viele Produktionen wie nur ganz wenige in Deutschland in Dolby Atmos gemischt. Darunter befinden sich Namen wie Robin Schulz, Glasperlenspiel, Adele Taville und Rodriguez Junior. In der heutigen Folge schauen wir uns ganz genau an, wie man in der Praxis bei einer Dolby Atmos Mischung vorgeht, ob man die Hi-Hat nach links oder nach rechts oder nach unten legt, ob man die Gitarre auf 24 Grad oder doch lieber auf 210 positioniert und das eher oben in der Mitte oder unten. Oh Gott, so viele Möglichkeiten. Zum Glück bringt unser heutiger Gast da etwas Klarheit rein. Herzlich willkommen, Erik Horstmann. Musik produzieren kann ja heute was ziemlich Unterschiedliches heißen. Früher kennt man noch das klassische Bild, der Mann am Mischpult, aber mittlerweile kann das ja auch ein 12-Jähriger im Schlafzimmer sein, der dort gerade einen weltweiten Nummer 1-Hit produziert. Wie schaut denn Musik produzieren bei dir aus?
Schlafzimmer nicht ganz, denn tatsächlich brauche ich ein paar Lautsprecher um mich herum, die in einem gewissen Abstand, in einem gewissen Winkel zu mir stehen. So, das heißt, mein Raum ist ein bisschen größer. Ich habe einen knapp 20 Quadratmeter Mischraum, nicht ganz, 19. Ist an der unteren Grenze, aber man muss sich auch ein bisschen wohlfühlen. Und das Lautsprecher-Setup, mit dem ich zum Beispiel arbeite, ist ein 7.1.4. Das heißt, ich habe 7 Lautsprecher, die auf Ohrhöhe um mich herum positioniert sind. Ich habe einen Subwoofer und 4 Deckenlautsprecher.
Also Center in der Mitte vorne, links und rechts, ganz klassisch, wie man es aus dem Stereo kommt. Jetzt sind wir bei 3.
Dann hast du 2 Lautsprecher an den Seiten, also Side Surround links und Side Surround rechts.
Okay.
Du hast 2 Lautsprecher hinten, also Back Surround links, Back Surround rechts.
6-7, ganz genau.
Und dann hast du 4 Top-Lautsprecher, die quasi in einem Quadrat über dir angewinkelt sind. Und der Punkt 1, das ist dann der Subwoofer-Kanal.
Genau, super.
Das ist auch seitens Dolby quasi das Standardbesteck, sage ich mal, Lautsprecherbesteck, was du haben musst, damit du tatsächlich Produktionen machen kannst, die dann auch offiziell verwertet werden können. Und das legen auch die Labels quasi fest. Das heißt, der Raum muss dieses Lautsprecher-Setup mindestens haben oder größer. Und ich habe keine analoge Peripherie mehr. Das habe ich mir komplett gespart, denn man muss ja wissen, wenn du in Stereo produzierst, ist es natürlich immer schön, wenn du einen Summierer hast oder du hast irgendwelche Outboard-Geräte, die halt Sound machen, die einen Klangcharakter haben. Das ist halt, wenn du in Atmos mischst, wo du ja mindestens 12 Lautsprecher hast, also mal mindestens 12 Kanäle, wenn nicht sogar deutlich mehr, ist das gar nicht realisierbar. Das heißt, es ist ein komplett in-the-box-Workflow und ohne irgendeine Einschränkung. Denn mittlerweile muss man ja sagen, es gibt ja tolle Tools, die einem ja auch eben diese historischen Geräte, sage ich mal, in einer guten Form eben replizieren für die Computerbasis und so. Und ein Pult habe ich auch nicht. Ich habe halt Controller. Ich habe Yukon-Controller S1 von Avid. 2 Stück mit den Tablets. Und die DAW, in der ich arbeite, ist Pro Tools. Aber es gibt ja noch weitere, die eben Dolby Atmos unterstützen. Aber ich bin so ein Pro Tools-Onkel.
Und vielleicht habe ich es jetzt nicht ganz mitbekommen. Pro Tools steuerst du aber über einen Hardware-Controller, also eine Art Mischpult.
Korrekt.
Wie heißt das nochmal?
Das ist von Avid, das ist die S1. Das ist ein Yukon-Controller. Also Yukon ist ja dieses Protokoll, mit dem diese Konsolen eben betrieben werden. Das gibt es in verschiedenen Größen und Formen und ich nutze eben die kleinen. Ich brauche nicht allzu viel, denn natürlich greife ich auf die einzelnen Spuren ein, die ich bekomme, die in einem Stereo-Mix erstellt wurden, aber nicht in der Form, wie es im Stereo-Mix tatsächlich passiert. Das heißt, ich mache mehr Anpassungen, damit es räumlich funktioniert. So kann man es einfach ganz grob übers Knie brechen. Das heißt, natürlich mache ich auch EQ-Bearbeitung, ich mache Kompressionsbearbeitung, ich füge natürlich Nachhall hinzu, Mehrkanal-Hall-Geschichten, aber ich habe nicht so diese feinen Eingriffe, die ich in der Stereoproduktion mache, mit Denoisen, die klicken, Lautstärke, Volume-Geschichten zwischen den Wörtern und so. Das ist ja dann in der Regel alles schon passiert. Mhm. Das heißt, mein Workflow ist da relativ schlank und ich brauche auch nicht so unfassbar viel Technologie um mich herum. Das Wichtige ist tatsächlich der Weg Richtung Lautsprecher und eben eine möglichst performante Maschine. Das ist das, worum es geht, weil ich natürlich mit unfassbar vielen Spuren zu tun habe und die ich angeliefert bekomme und die ich selbst dazu erstelle.
Jetzt hat uns der David Ziegler schon in der letzten Folge ein bisschen verraten, wie so ein Setup ausschaut. Das heißt, du fährst dann über Pro Tools in die Software von Dolby Atmos. Die heißt nochmal wie?
Das ist die Production Suite.
Genau. Dort sieht man dann auch alle Signale im dreidimensionalen Raum. Und jetzt gehst du aus Analogwandler, also aus dem Interface raus. Und kommt da nochmal irgendwas dazwischen, damit man Lautstärke regeln kann? Oder geht es von da weg direkt in die Boxen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist je nach Studio unterschiedlich. Ich kann es ja für mein Setup erklären. Mhm. Also ich habe einen Wandler dazwischen. Ich spiele quasi per Dante aus meinem Rechner raus, also aus meiner Production Suite per Dante.
Weil nicht jeder weiß, was Dante ist.
Okay, Dante ist ein Audio-over-IP-Protokoll. Das heißt, ich kann eben bis zu 128 Audiospuren über eine einzelne Netzwerkleitung transportieren. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich einen Wandler, der mir Dante wandelt nach ISEBU, also digitales Signal. Digital-symmetrisches Signal. Und das nutze ich, um die Lautsprecher zu speisen. Den Wandler, den ich benutze, der ist von der Firma DAD, Digital Audio Denmark, dürfte auch dem einen oder anderen ein Begriff sein. Und diese DAD-Kiste hat quasi eine Software-Steuerung und diese Software-Steuerung ist mein Monitor-Controller.
Ah, sehr gut.
Das heißt, hier setzt dann quasi mein Lautstärkeregler an, die Möglichkeit, dass ich auch Downmixe schalten kann, also sprich Atmos runterbrechen auf 5.1, Atmos runterbrechen auf Stereo, um zu gucken, wie das sich dann übersetzt. Wobei Stereo lassen wir mal außen vor, das ist nicht allzu wichtig. Aber das ist so ganz grob skizziert der Workflow.
Mhm. Gut. Wie werden jetzt die Tracks denn meistens angeliefert? Kommen die überhaupt alle in Pro Tools bereits oder sind dann auch Leute, die sagen, naja, wir haben gar kein Pro Tools, wir arbeiten mit Logic. Was kriegst du denn meistens so?
Es ist tatsächlich so, die wenigsten liefern eine Pro Tools Session an. Die meisten liefern tatsächlich einfach nur Wave-Files an. Mhm. Ich habe ein PDF erstellt, was ich meistens den Künstlern oder den Produzenten schicke, wo drauf steht: Passt auf, bitte bereitet mir die Spuren in dieser und jenen Form auf, ladet sie mir hoch und dann kann ich damit direkt entspannt arbeiten. Was ich meistens bekomme, sind Einzelspuren. Also es gibt ja diesen Begriff Stems. Mhm. Der ist ja etwas sehr weit gefächert. Im Kinotonbereich sind das meistens 3 Stems. Dialog, Musik, Effekte. Im Musikbereich kann das Multitrack sein. Es kann aber auch Subgruppen heißen. Das ist sehr schwammig. Deswegen muss man tatsächlich am Ende des Tages mit jedem Producer nochmal telefonieren, um ihm zu erklären, was man eigentlich möchte. So. Und dann bekomme ich möglichst viele Einzelspuren von den Songs, aber in sich gemischt. Das heißt, dass die eigentliche Bearbeitung der Files und der Signale schon passiert ist, so dass wenn ich alle Spuren untereinander lege und nichts am Lautstärkeverhältnis mache und es abspiele, dass es dann so klingt wie der eigentliche Mix, der dann zum Master ging oder zum Mastering ging. Und da setze ich dann an. Und was die kritischste Geschichte ist, und da kann ich auch nur jeden dazu motivieren, seinen Workflow dementsprechend anzupassen, der zuhört und vielleicht Musik mischen lassen möchte in Atmos, ist, dass man Hallräume, Effektgeschichten und so getrennt ausspielt. Dass die eben nicht in die Spur mit reingesetzt werden, sodass ich zum Beispiel eine Vocalspur bekomme, die komplett hallig ist, weil das ist nur Stereo. Und man möchte ja gerne mehr draus machen, sodass je getrennter man die Sachen hat, umso besser. Und genauso ist das auch mit Effektprozessoren, Hall, Echo, Delay, Special Effects, sonstige Geschichten.
Genau. Mhm. So, wie viele Spuren können es dann so in der Regel sein? 50, 100?
Das kann von 10. Bei manchen Produktionen, die ich gemischt habe, habe ich tatsächlich nur 9 Stems bekommen. Da ging es nicht anders, weil die waren schon zu weit in ihrem Mischprozess drin, als dass sie das hätten nochmal aufbrechen können und nochmal aufdröseln können. Bis hin dazu, dass ich bei manchen Projekten, bei hier Casey Rebel, Summer Champ, bei dem Hip-Hop-Album, habe ich tatsächlich teilweise bis zu 100 Spuren pro Song bekommen. Da war dann aber auch wirklich jeder kleinste Adlib, jeder kleinste Klicks und Plops irgendwie auf einer einzelnen Spur. So doll hätte es jetzt nicht getrennt sein müssen. Aber man nimmt das natürlich dankend an und kann das dann dementsprechend sich zusammenbauen. Aber das ist vollkommen unterschiedlich. bei Robin Schulz, weil du es vorher erwähnt hattest, der, bei dem habe ich 31 Spuren bekommen. Also es ist wirklich total unterschiedlich, je nach Producer, je nach Workflow, je nachdem, wie die Leute arbeiten, ob sie auch in the Box arbeiten, ob sie mit externem analogen Kram arbeiten, das ist total unterschiedlich.
So, jetzt stürzen wir uns mal gleich in die spannendste Frage rein. Ich habe so im Intro ein bisschen humorvoll gesagt, wo soll ich denn jetzt die Gitarre platzieren? 24 Grad, 210 Grad, oben, Mitte, unten und so weiter. Gib uns doch mal eine Grundidee, wie so ein Klangspektrum ausschauen kann, wo du die Instrumente platzierst, wie du jetzt einfach den Unterschied zwischen Stereo und Dolby Atmos, also 3D-Audio, machst.
Ja, das ist eigentlich die goldene Frage. Denn das ist so variabel, wie es Genres im Markt gibt, sage ich mal ganz vorsichtig gesagt. Es gibt zum Beispiel Genres, da eignen sich die ganzen Klangelemente, zum Beispiel, wenn es an elektronische Geschichten geht, Hausmusik, Lounge-Ambient-Geschichten, Downtempo-Sachen. Da hast du unfassbar viele Möglichkeiten, tatsächlich die Elemente frei im Raum zu platzieren, ohne dass du jetzt irgendwas, sagen wir es mal, komplett Verrücktes, Neues erschaffst, was dem Künstler also überhaupt nicht gefällt. Das ist immer eine Abhängigkeit davon. Also ich bin grundsätzlich jemand, der relativ konservativ an solche Sachen erstmal rangeht. Aus dem folgenden Grund, dass die meisten Künstler eben wenig Erfahrung mit dem Thema Atmos haben. Und wenn sie dann so einen Mix mal hören, dass sie denken, Halleluja, hier zerfällt ja alles. Deswegen muss man erstmal sich da auch mit dem Künstler gemeinsam so rantasten. Ist so zumindest meine Erfahrung. Dass so der erste Mix ist meistens erstmal so ein Try and Error. Ich mach mal was und check einfach mal, kommt ihr damit klar oder ist euch das zu wild? Grundsätzlich, genreübergreifend würde ich einfach mal so sagen, und das ist so mein Stil, dass alles, was eben Beat ist, also Drums, Schlagzeug, elektronische Drums, Hip-Hop-Beat, egal was es ist, dass das sehr links-rechts-lastig bleibt, also sehr frontlastig bleibt. Vorne, links-rechts, einfach um diesen Druck, um die Energie einfach vorne zu halten. Das ist auch sehr nah am Stereo, sehr nah am Original, das verwirrt einen nicht. Es gibt Songs, da legen die Schlagzeug hinter ein. Das ist im Studio gehört, cool, hat was. Auf Kopfhörer und auf Soundbars kann es passieren, dass es zerfällt. Mhm. Deswegen muss man da natürlich diesen beiden Use Cases auch immer im Blick haben, wenn man eben Panorama gemacht im Atmos. Also das heißt, alles, was Schlagzeug ist, bleibt erstmal in der ersten Runde vorne auf links, rechts, ganz stupide, ganz starr. Was ich natürlich mache, ist, ich nutze von allem, was tieffrequent ist, Bass und Kickdrum und so weiter, diese Signale nutze ich, um mir den Subwoofer-Kanal eben anzuregen. Das heißt, anteilig wird dann eben davon was auf dem LFE-Kanal geroutet, um eben so ein bisschen Low-End-Unterstützung zu bekommen. Das heißt, da kriegt man es auch schon mal ein bisschen größer, wenn es jetzt darum geht, Piano, Synthes, Flächen, also alles, was Keyboard, also Tasteninstrument im entferntesten Sinn ist, das kann man tatsächlich al gusto betreiben. Oft ist es so, wenn es sehr, sagen wir so, wichtige Elemente für den Song sind, sollte man gucken, dass man die auch eher vorne im Panorama behält. Einfach damit es auf dem Kopfhörer nicht komplett zerfällt oder auf der Soundbar. Und es trägt ja auch irgendwie den Song. Meistens. Wenn man jetzt so kleine Elemente hat, wie ein kleines Gitarrenlick oder eine kleine Melodie oder vielleicht eine zweite Stimme oder so Geschichten, die kann man dann tatsächlich, also meiner Meinung nach, echt schön im Raum verteilen. Vielleicht auch mal von oben. Chöre zum Beispiel. Ne? Oder wenn es irgendwie A's, O's oder so unterstützende Vocal-Geschichten sind, die funktionieren auch super neben und hinter einem, vielleicht auch ein bisschen erhöht. Und so tastet man sich dann da so ein bisschen ran, um dieses Klangbild etwas aufzuziehen, ohne den Bezug zum Stereo zu verlieren. Mhm. Denn Stereo ist und bleibt momentan für die meisten Künstler immer noch das wichtigste Format. Das heißt, alles, was du anders machst, muss sich irgendwie daran hangeln. Und wenn Leute dann tatsächlich mal umschalten, dass es eben nicht klingt wie ein komplett neuer Song. Es muss halt die kreative Intention des Künstlers, des Produzenten muss weiter transportiert werden. Die Ideen, die Künstler haben. Räumlichkeiten hat man noch schöne Geschichten. Da kann man tatsächlich entweder mit Stereo-Hall oder mit Mehrkanal-Hall-Geschichten arbeiten. Stereo-Hall kann man dann auch tatsächlich al gusto im Raum verteilen.
Es ist Mehrkanal-Hall tatsächlich ein Thema, das ich auch noch ansprechen wollte, weil ich mir denke, da gibt's spannende Dinge, kenne mich aber in dem Bereich noch gar nicht aus. ja, wenn ich stelle mir das jetzt mal so vor, wenn ich einen Stereo-Hall habe, dann hat er ja am, auch wenn ich ein Monosignal reinschicke, hat er ja am linken Kanal ein bisschen was anderes als am rechten. Weil man muss sich das vorstellen, wie wenn ich in einem Raum stehe, dann sind ja die Reflexionen, die ich von der linken Wand bekomme, auch nicht exakt dieselben wie die von der rechten. Weil links habe ich vielleicht einen Schrank stehen, der ist ein bisschen näher und hat ein anderes Material als rechts die Glasvitrine, die wiederum anders klingt. Und so habe ich andere Reflexionen von links als von rechts. In einem Raum habe ich ja von überall anders Reflexionen und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es Multihall-Geräte gibt, die das genauso simulieren, dass man eben nicht nur zwei Signale hat, sondern 5, 7?
Bis zu 12 respektive 16. Das ist tatsächlich, also da gibt es verschiedene. Es gibt ein super Toolset, was ich auch sehr viel nutze, von iZotope. Mhm. Die haben ja vor ein paar Jahren die Firma Exponential Audio übernommen. Und Exponential Audio ist ja bekannt für fantastische Hallräume jeglicher Art. Der Entwickler war ja der Entwickler von Lexikon damals. Ah. Deswegen, der Herr weiß, wie man mit Hall umgeht und wie man Hall programmiert, künstlichen Hall. Diese Exponential Audio Tools von iZotope, die bieten tatsächlich die Möglichkeit, ein Routing zu machen, was bis zu 706 geht. Das heißt, der Ausgang dieses Hall-Plugins kann eben alle 7 Lautsprecher auf der Höherebene plus bis zu 6 Lautsprecher unter der Decke getrennt voneinander beschicken. Das heißt, die Algorithmen, die da drin sind, sind clever genug, um Raumreflexion eben so zu reproduzieren, dass es tatsächlich multidimensional dann eben stattfindet. Und das gehört fest zu meinem Template, diese Geschichten. Also die sind bei mir fest drin. Wohingegen ich aber auch sehr viel tatsächlich reine Stereo-Hall-Geschichten habe, die ich dann zum Beispiel dupliziere. Das heißt, ich beschicke sie gleich, also mehrere Hall-Instanzen beschicke ich mit dem gleichen Signal gleichzeitig und hole mir aber 3 Ausgänge, wenn du so willst, zurück, die ich dann eben im Raum verschieden platziere und ich verändere die Parameter des Halls ganz leicht zueinander, damit du einfach den Eindruck hast, dass vielleicht was über dich hinweg schwappt, von vorne nach hinten, von links nach rechts und solche Geschichten. Da kann man tatsächlich sehr, sehr schöne Sachen machen und am Ende des Tages ist es eine Mischung aus Stereo-Hall-Engines und Mehrkanal-Hall-Engines verschiedenster Art, die dann das Ergebnis bieten. Gleiche übrigens für Delay. Es gibt Mehrkanal-Delay-Geschichten. Es gibt einen, das nennt sich Slapper. Der Slapper ist auch 712-fähig. Das heißt, der kann tatsächlich, man kann wirklich jeden Delay-Punkt eben im Raum positionieren und dann mit verschiedenen Delay-Zeiten angehen, sodass man da die abgefahrensten Geschichten bauen kann. Aber auch ganz klassische Stereo-Delays, wie ein Band-Delay vom H3000 oder ein Space Echo oder sonst Echo Boy von Soundtoys und so ganz klassische Tools, die du in der Stereoproduktion auch benutzt, die kommen hier auch zum Einsatz. Nur, dass man eben tatsächlich mit dem Raum ein bisschen spielen kann. Wo positioniere ich und zu welcher Zeit lasse ich welches Processing wie laufen?
Jetzt ist es ja so, dass wenn man jemand die Möglichkeit, das Spielzeug Dolby Atmos in die Hand gibt, löst es ja bei jedem ein bisschen andere Gedanken aus, was man damit machen kann. Ich habe schon vor einiger Zeit hatten wir hier im Podcast Hans-Martin Buff, weiß nicht, ob der was sagt, der hat auch ein Buch zu 3D-Audio mit Kopfhörermischen herausgegeben. Und bei dem war ganz stark im Fokus, letztendlich die Realität abzubilden. Also Instrumente im Raum so klingen zu lassen, als würde jetzt die Band vor mir stehen. Wenn ich diese ganzen Möglichkeiten höre, geht ja in meinem Kopf was ganz anderes ab, weil ich immer ein bisschen mehr aus der Elektronik komme und ein sehr verspielter Mensch bin. Ich denke ja nur nach, wie kann ich die Synthesizer herumfliegen lassen. Also Dinge, die man im normalen Raum gar nicht so machen würde, weil ich war noch nie auf einem Konzert, wo der Synthesizer-Spieler jetzt um mich herumgeflogen ist oder so. Ja, bei Kiss, glaube ich, gab es mal. Die halten sind dann mal so an Seilen gehangen und durch den Raum geflogen. Aber es ist eher selten. Aber eher solche Dinge würde ich machen. Ich würde die Hi-Hat vielleicht versuchen, dass jeder Schlag auf einer anderen Box ist und so weiter. Passiert sowas auch in den Produktionen, die du machst? Oder ist das eher etwas, wo man sagt, naja, das ist eher Spielerei und das brauchen wir jetzt nicht so?
Als ich angefangen habe, Atmos zu mischen, aber das war noch zur Kinozeit. Also den ersten Film zum Beispiel, den wir gemischt haben, den kann ich mir heute nicht mehr anhören. aus dem ganz einfachen Grund, wie du sagst, du bekommst ein neues Spielzeug, also übertreibst du es erstmal. Und zwar richtig. Ja. Und dementsprechend, wir haben alles gemacht. Wir haben das Orchester gedreht, parallel zur Kamera und solche Spirenzien. Das würdest du heute nicht mehr machen, weil du dir denkst, irgendwann habe ich Brei im Kopf. Das sind einfach, die Hörgewohnheiten sind halt in Sachen Dolby Atmos eben noch nicht so etabliert, wie sie bei Stereo sind. Bei Stereo wenn du dich an die alten Beatles-Geschichten erinnerst, ne, Schlagzeug links, Trompete rechts und solche Geschichten, das würdest du heute so auch nicht mehr machen. Aber du hast die Möglichkeit damals gehabt, also hast du es probiert. Genauso ist es, glaube ich, auch mit Dolby Atmos, dass wir gerade dabei sind, alle gemeinsam wieder so eine Art Common Taste, so einen gemeinsamen Geschmack zu entwickeln. Was klingt gut, was kann man machen oder was lässt man besser sein? Und ich glaube, in der Anfangsphase ist es absolut legitim, dass man den Joystick nimmt und dann einfach mal auf schnellster Stufe quasi den Kuchen rührt. Genrebedingt funktioniert das manchmal gut. Zum Beispiel bei den Sachen, die ich gemischt habe für Rodriguez Junior, da haben wir sehr viel Panorama gemacht mit den ganzen Synthes. Rodriguez, also Olivier heißt er eigentlich, französischer DJ, der hat unfassbar viele analoge Synthes und wir haben tatsächlich probiert, jedem dieser Synthes seinen Raum zu geben im Atmos-Raum. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wenn man solche Geschichten macht bei mehr poplastigen Geschichten oder vocallastigen Geschichten, dann könnte es eher verwirrend klingen, weil es ein bisschen ablenkt. Deswegen, muss man für Song entscheiden, wie kann man das machen, so dass ich tatsächlich, deswegen meinte ich eingangs, ich bin da mittlerweile ein bisschen konservativer geworden, was so diese ganzen Fliegereien angeht, weil ich mir denke, lieber setze ich es gezielt ein an manchen Stellen, wo es passt, um den Zuhörer vielleicht auch mal kurz zu überraschen oder einfach auch mal aus so einem gewohnten Klangbild mal kurz rauszureißen, aber dann bringen wir sie auch meistens wieder zurück. Mhm. Um eben, auch wenn du dir zum Beispiel ein Album anhörst und jedes Album geht auf 360 Grad UFO-Gefliege um dich herum, dann glaube ich, bist du irgendwann einfach nicht mehr aufnahmefähig.
Irgendwann ist gut, ja.
Irgendwann ist dann, denkt man sich, okay, jetzt reicht's, jetzt ist gut. Ich will dann gerne doch wieder ein bisschen was Konservatives zum Klangbild. Aber wie gesagt, wenn man das so gezielt einsetzt, bei Glasperlenspiel haben wir Folgendes gemacht, da sind die Strophen sehr klassisch konservativ, zurückhaltend, frontlastig gemischt und bei vielen der Refrains, wenn dann auch zweite Stimmen, dritte Stimmen einkommen, dann plötzlich geht der Raum auf. Aber nicht, dass sich jetzt total viel bewegt, sondern einfach nur, dass eben mehr von überall kommt in dem Moment. Und so kann man tatsächlich auch mit der Dramaturgie von Songs gut spielen, eben die räumlich umzusetzen.
Mhm. Chorus ist ja auch zum Beispiel ein Effekt, der gern mit Stereo arbeitet, dass links ein bisschen was anders ist. Gibt es solche Modulationseffekte, Phaser-Chorus, gibt es die auch für Dolby Atmos, dass die quasi nicht nur Stereo arbeiten, sondern den Raum ausnutzen?
Das muss ich dir sagen, weiß ich nicht, also mir nicht bekannt und ich nutze sie nicht. Was ich mache mit Modulationsgeschichten, wenn ich tatsächlich solche Modulationsgeschichten möchte, dann nutze ich sie in Stereo und platziere sie mir irgendwo vielleicht, wo ich sie gern hätte. Zum Beispiel vorne rechts und hinten links, sodass es eine Modulation dazwischen gibt oder an anderen Bereichen. Wenn ich eine Modulation mehr über den ganzen Raum haben möchte, dass es von überall so ein bisschen wabert, sagen wir es mal so, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, Stereo-Prozessoren abzumixen. Durch ein Abmix-Tool. Das heißt, aus Stereo mach Mehrkanal. Mhm. Da gibt es Tools von Penteo oder von Nugen oder viele schreiben auch ihre eigenen Tools mittlerweile, die so Abmix-Geschichten machen. Da kann man tatsächlich aus jedem Stereo-Signal erstmal in einer sehr brauchbaren Form, sag ich mal, ein Mehrkanal-Signal herstellen, was man dann tatsächlich weiter bearbeiten kann.
Jetzt ist ja so, dass die wenigsten unserer Konsumenten, die die Musik letztendlich hören, mehr als zwei Boxen zu Hause haben. Nur sehr selten. Ja, ich persönlich habe nicht einen Freund, der zu Hause irgendwie sieben Boxen an die Wand gebracht hat. Und es gibt auch, glaube ich, noch keine Autosysteme. Die Dolby Atmos wird vielleicht noch kommen, drängt sich ein bisschen auf der Gedanke, aber wüsste ich noch nichts davon. Das heißt, die meisten hören das eigentlich nur so erstmal gar nicht, aber am Kopfhörer.
Genau.
Insofern könnte man sagen, auch der Kopfhörer ist der wichtigste Part eigentlich, wo die Leute Dolby Atmos hören. Ich habe mir ja beides angehört und finde, da sind schon Welten dazwischen. Ja, ich finde das schön mit Kopfhörern. Ja, das klingt anders als Stereo und ist interessant. Aber der Wow-Effekt ist halt weit nicht so groß, wie wenn ich in einem Studio sitze, wo viele Boxen angebracht sind. Wie gehst du damit um? Wie überprüfst du? Wir haben ja bisher überprüft, sind die Dinge monokompatibel, wenn ich einen Stereo-Mix mache? So muss man jetzt quasi, wenn man einen Dolby Atmos-Mix macht, nicht nur überprüfen, ist es Dolby Atmos-kompatibel, sondern eigentlich muss man ja 50% fast, sollte man die Kopfhörer aufhaben und schauen, wie es da klingt und sich nicht freuen, dass in seinem Raum so toll hört, was die wenigsten so hören werden, oder?
Vollkommen richtig. Also ich glaube, der Kopfhörer-Use-Case ist für das Format Dolby Atmos unfassbar wichtig. Denn ohne den Kopfhörer würde dieses Format gar nicht so zünden momentan und würde Apple wahrscheinlich auch gar nichts damit anfangen wollen, denn dann ist es eine Nische. Denn wie du sagst, wer leistet sich eben 12 Lautsprecher zu Hause? Ich meine, es gibt natürlich auch noch Soundbars, die darf man nicht vergessen. Die Soundbars sind heutzutage auch sehr populär. Jeder, der sich einen neuen Fernseher kauft, hat relativ schnell die Möglichkeit, eine Soundbar dazu zu kaufen. Das passt auch meistens ins Wohnzimmerdesign, ohne dass es Diskussionen gibt. Aber Kopfhörer, wie du richtig sagst, ist unfassbar wichtig. Bei mir ist es zum Beispiel so, den Großteil meiner Vorproduktion, also sprich Spuren anlegen, konfektionieren, Template schustern, Routing, die ersten Routings zu machen, mache ich tatsächlich über Kopfhörer. Und dann gehe ich ins Studio, um den Song quasi zu finalisieren. Das heißt, ich habe grundsätzlich schon mal eine Idee, wie wird es über Kopfhörer grob funktionieren und mache dann eine Anpassung Richtung Studio auf Lautsprecher, höre es mir aber danach nochmal auf Kopfhörern an. Mhm. Also das heißt, Kopfhörer ist essentiell. Ohne Kopfhörer können wir Atmos nicht ernsthaft betreiben.
Ja.
Der Mix übersetzt sich auch immer je nach Algorithmus gut oder weniger gut Richtung Kopfhörer. Und man muss fairerweise sagen, jeder von uns hört anders. Das heißt, so diese Standardparameter, die wir haben, eben um einen Atmos-Mix zu binauralisieren, also die technische Art und Weise, es auf den Kopfhörer zu reproduzieren, immer ein bisschen unterschiedlich ist. Bei manchen funktioniert der Effekt sehr gut. Manche können tatsächlich wunderbar über Kopfhörer die Elemente lokalisieren. Vorne, hinten, Mitte, oben, Seite, rechts, links. Bei manchen fehlt das komplett. Und die kriegen das gar nicht übersetzt. Die dann sagen, ist nichts für mich, ich bleib bei Stereo. Also das muss man einfach annehmen, das ist so. Apple nutzt eine andere Technologie als zum Beispiel Tidal, wenn es darum geht, die Kopfhörerverfassung quasi herzustellen oder zu binauralisieren. Tidal nutzt den Dolby-Algorithmus und das ist der Vorteil, den können wir im Studio tatsächlich parallel zu den Lautsprechermischungen abhören. Das heißt, wir hören sofort, wie klingt es, wenn dieser Mix später bei Tidal ist. Den Apple-Workflow können wir so in der Form nicht reproduzieren im Studio, denn Apple kocht ein eigenes Süppchen, wie sie aus dem Atmos-Mix die Kopfhörerfassung erstellen. Die nutzen nicht den Dolby-Algorithmus, sind auch nicht bereit, das freizugeben. Fair enough, großer Laden, es ist halt, muss man mit leben. Mittlerweile ist es aber, glaube ich, so, dass alle, die in dem Format unterwegs sind und viel mischen, dass man irgendwann so ein Gespür dafür kriegt, okay, was passiert bei der Spatial-Audio-Geschichte von Apple tatsächlich. Wie nah ist das dran an dem, was ich gemacht habe? Und dann kann man sich tatsächlich so einen Workflow auch bauen im Studio, dass wenn ich über den Dolby-Algorithmus abhöre, dass ich mir sehr sicher sein kann, wie es später auch bei Apple klingt. Mhm. So, aber per se haben wir die Möglichkeit nicht, das eins zu eins zu hören. Es gibt so einen kleinen Trick, aber das wird jetzt sehr technisch. Man kann sich den Mix exportieren als ein MP4. Dieses MP4 kann ich auf mein iPhone oder iPad per Datentransfer schicken und dann, wenn ich die Apple-eigenen Kopfhörer habe, also die Spatial Audio Enabled Kopfhörer, dieser ganze fancy Kram, dann kann ich es tatsächlich hören, sehr nah dran, wie es später wird. Aber da kommt man irgendwann ran. Das ist, ja, glaube ich, ein bisschen Erfahrungswert auch, der da einfach dann dazu kommt.
Eric, gibt es denn aus deiner Sicht noch zum Thema Dolby Atmos mischen? Was ist wichtig, wenn man Dolby Atmos Mix macht? Was sind so die Spezialtricks und so weiter? Fällt dir da noch was ein, wo du sagst, das sollte man noch beleuchten?
Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel quasi beleuchtet. Natürlich kann man in jedem dieser Themen, die wir jetzt angesprochen haben, unfassbar tief ins Detail gehen und wahrscheinlich stundenlang drüber philosophieren und aber im Grunde, glaube ich, haben wir alles abgedeckt. Wichtig ist tatsächlich, dass man sich immer mit dem Kopfhörer befasst. Das heißt, oft zwischendurch mal den Kopfhörer aufschnappen, die Lautsprecher stumm schalten, gucken, okay, mische ich gerade in die richtige Richtung? Stichwort ist zum Beispiel der LFE, also der Subwoofer. Denn bei dem muss man immer ein bisschen aufpassen, wie man ihn im Studio einsetzt. Das kann sich relativ drastisch auf den Kopfhörermix auswirken. Je nach Genre, gerade wenn es elektronisch wird, tief wird, Hip-Hop, das sind so ein paar Geschichten, die man da machen sollte. Ansonsten, ich glaube, es war nie einfacher als heute, in dem Format zu arbeiten. Das Toolset ist unfassbar gut geworden, unfassbar intuitiv, einfach zu bedienen, für jede Plattform. Das heißt, ich kann eigentlich nur jeden dazu ermutigen, es zu probieren und ja, einfach zu machen. Denn je mehr Content wir erstellen, umso mehr können die Leute hören und umso mehr wird sich dieses Rad weiter drehen. Und deswegen, und so mehr kann man vielleicht auch eben nicht die Majors davon überzeugen, dass Dolby Atmos eine feine Sache ist.
Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist zwar ganz nett, dass ich das selber auch probieren könnte, aber ich glaube, der Erik hat da doch ein bisschen mehr Erfahrung, als wie ich das auf die Schnelle hinkriege. Darf der sich an dich wenden? Wo wendet der sich, sich genau hin? Wie kontaktiert man dich?
Liebend gerne, jederzeit. Also am besten per E-Mail. Wenn ich die kurz nennen darf. Das
ja,
ist
ja, wir geben sie auch gerne die E-Mail und die Homepage, was immer du möchtest, geben wir auch in die Kommentare, also in die Beschreibung von dem Podcast rein.
Alles klar, also meine Company heißt Immersive Lab. Wir sind in Berlin quasi mit zwei Studios. info@immersive-lab.com, aber das steht dann auch in der Beschreibung drin. Da könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben, auch wenn es einfach nur mal darum geht, Workflow abtesten, wie würde das funktionieren mit Genre XY. Das ist die einfachste Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Ansonsten sind wir natürlich bei Instagram, bei LinkedIn, www.immersive-lab.com, überall erreichbar. Insofern herzlich gerne, kann sich jeder an uns wenden und stehen immer mit Rat und Tat zur Seite.
Spitze. Gibt's denn jetzt noch einen Song, den du uns nennen kannst, den du gemischt hast? Vielleicht von jemandem, den wir kennen, aber vielleicht sagst du ja auch, vergesst die Produktion, die ich für Robin Schulz gemacht habe. Viel spannender ist das und das. Einen Song, wo du sagst, den finde ich spannend, den sollen sich die Leute anhören. Wir können ihn leider nicht in dem Podcast spielen, aus rechtlichen Gründen, aber jeder kann ja sofort seine Kopfhörer im Anschluss aufsetzen und sich das Original anhören. Welchen Track würdest du uns denn da nennen?
Ich würde zwei nennen. Wenn es okay ist. Also zwei. Ich würde ein Album nennen, und zwar tatsächlich das Album Bliss mit 3S von Rodriguez Junior.
Mach mal auch das, in die Kommentare rein.
Genau, Bliss von Rodriguez Junior ist ein unfassbar schönes elektronisches Musikwerk, muss man schon fast sagen. Sensationelle, tolle Musik, ganz toller Künstler. Und ich glaube, da haben wir auch eine echt sehr, sehr schöne Atmos-Mischung draus gemacht, die tatsächlich auch sich in der Szene sehr weit verbreitet hat und für viel Diskussion gesorgt hat, als das rauskam. Letztes Jahr im November tatsächlich schon. Ansonsten ein sehr großer und viel beweglicher Atmos-Mix wäre die aktuelle Single von Adel Tawil, Die Welt steht auf Pause. Da ist relativ viel drin. Wäre es gern ein bisschen basic-mäßiger hätte mit tiefen Bässen, da kann ich Casey Rebel und Summer Jam empfehlen. Der Opener von dem Album Geht nicht, gibt's nicht. Auch fett, sehr groß und mächtig. Und das transportiert sich tatsächlich auch sehr, sehr gut auf Kopfhörer über. Ansonsten, wenn's Möglichkeiten gibt, ich habe eine Apple Music Playlist, wo tatsächlich alle meine Mixe dann immer drin landen. Die teile ich auch gerne, wenn jemand da mal hören möchte. Aber das wäre so jetzt so auf die Schnelle, um mal auch einen genreübergreifenden Abriss zu bekommen. Was sind meiner Meinung nach schöne Produktionen? Es gibt auch viele tolle Produktionen von anderen Toningenieuren, ne? Also es gibt unfassbar tolle Mixe. Also Rocket Man ist ganz toll von Elton John. Aber genau.
Wir wollen jetzt was von dir hören, Erik.
Genau, aber das ist so, genau, das wollte ich nur nochmal erwähnen. Da gibt es viele tolle Leute, aber die von mir würde ich sagen, Bliss. Ist ein ganz tolles Album.
Ja, ich würde jetzt trotzdem gern haben, dass wir uns auf eine konzentrieren und du uns zu dieser einen vielleicht nochmal, was du so im Kopf hast, wie du den Mix angelegt hast, alles, was dir halt so zu dem Mix einfällt, und dann kann sich jeder das, nachdem er die kleine Einführung von dir bekommen hat, direkt im Anschluss anhören. Dann ist es auch spannender zu hören, wenn man ein bisschen den Background aus deiner Sicht dazu hat.
Okay, dann wähle ich einen Titel, und zwar Titel Nummer 2 vom Bliss-Album von Rodriguez Junior. Der Titel heißt What is Real? Das ist ein elektronischer Song, so Organic House nennt sich der Stil heutzutage, neudeutsch, mit Gesang. Und was ich da probiert habe, war, dass ich den Song eigentlich mono anfangen lassen wollte. Ich wollte ihn sehr, sehr klein, denn der Song beginnt mit einem Piano, einem Sidechain-gedackten Piano und einer Stimme. Mehr nicht. Ein bisschen Ambient, so Foley-Geräusche, also Foley-Geräusche, so Ambient-Geräusche. Und es fängt sehr, sehr klein an, sehr frontlastig, sehr centerlastig, fast monomäßig. Und sobald der Refrain losgeht und der Song anfängt quasi, kommt der ganze Raum dazu. Und zwar komplett mit allem, was dazugehört. Und dann gibt's, bei elektronischer Musik bauen sich die Songs ja immer deutlich lange auf. Das braucht immer ein bisschen, bis man dann so in den nächsten Part kommt und so weiter. Deswegen ein bisschen Geduld. Es ist kein 2 Minuten 20 Popsong. Da kommen dann eben ein paar Entschuldigung, Synthi-Gitarren, die dann eben die Räumlichkeit wechseln, Platzierung wechseln. Es ist relativ viel Bewegung in dem Song, ohne aber die Grundbasis zu stören, sage ich mal. Das heißt, die Grundbasis ist fest, sobald sie etabliert ist. Und dann kommen immer mal wieder kleine Elemente, die eben fliegen und die sich so positionieren. Aber diese Geschichte eben von Mono auf Groß ist tatsächlich schon eine sehr, haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Klingt sehr schön.
Super. Höre ich mir jetzt gleich im Anschluss an. Solltet ihr auch tun. Lieber Erik, ganz vielen lieben Dank. Das war super spannender Einblick in ein super spannendes Thema.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen an den Erik zum Thema Dolby Atmos oder auch zu irgendetwas anderem habt, dann könnt ihr dem sehr leicht eine Frage stellen, und zwar indem ihr in meine Gruppe Thomas Foster Music Production German Group auf Facebook kommt, dort auf die Mitglieder geht, und dort gibt es die Gruppenexperten. Und da findet ihr Erik Horstmann als Gruppenexperte und könnt ihm eure Fragen stellen. Danke fürs Dabeisein, immer kreativ und in diesen Zeiten vor allen Dingen auch gesund bleiben. Cheers!